Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Wir, also ihr da draußen und wir hier drin. Wir freuen uns natürlich über perfekte Momente in unserem Leben, klar. Leider findet dieses Leben statt in mindestens 4 Dimensionen. Raum, das sind schon mal 3, und die Zeit halt, Nummer 4. Wenn wir also durch dieses 4-dimensionale Leben streifen und man sich diesen Raum in seinen Ausmaßen vorstellt, plus Zeitachse, dann wird das ganz schnell gigantisch. Milliarden und Abermilliarden von Möglichkeiten. Gigantisch also auch die Chance, dass wir die allermeisten dieser perfekten Momente verpassen. Was mich wirklich erstaunt, ist die Tatsache, dass wir heute so viele dieser perfekten Momente in der Show haben. Lena Sterk hat das alles redaktionell geplant. Lena, erzähl doch mal, wo die plötzlich alle herkommen, diese perfekten Momente.
Totaler Zufall. Sind alle vom Himmel gefallen?
Nee.
Nee, natürlich nicht. Das wäre toll, wenn das so wäre. Das wäre sehr schön. Das würde mir total gefallen. Es ist tatsächlich so, dass 2 mindestens von den Geschichten kennen wir schon länger, über die haben wir schon geredet. Die waren schon häufiger da. Und wir haben die ganze Zeit auf den perfekten Moment tatsächlich gewartet, ohne es zu wissen. Also wir haben darauf gewartet, was ist das Motiv? Was kann man wie zusammenbauen? Und das kam durch dieses, als wir dann plötzlich darüber gesprochen haben, dass es manchmal einen Zeitpunkt gibt, wo einfach Sachen stimmen und passen. Und dann haben wir gemerkt, ey, das sind genau die Momente für diese Geschichten, die schon da waren. So sind sie zustande gekommen.
Immer ist Liebe im Spiel. Einmal spontan in der Disco mit lebensverändernden Nebenwirkungen. Einmal für einen kurzen Moment mitten im Chaos. Und in unserer letzten Geschichte hören wir dann, wie Kurt und Mary es nach allen Regeln der Kunst versemmeln. Und doch auch dabei einen perfekten Moment kreieren.
Der sehr, sehr perfekt traurig ist. Und weil sie es eigentlich erst so richtig schaffen, diesen perfekten Moment, als der eine schon stirbt und das auch in so Zeiten. Ich habe ja zu viel verraten, ne?
Naja, du spoilst. Spoiler-Alarm.
Es ist noch ein bisschen Zeit hin, bis die Geschichte kommt.
Last but not least haben wir auch Caro, die eigentlich Pfarrerin werden wollte und nun auf 3-Sterne-Niveau kocht. Alles wegen eines perfekten Moments.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen 100. Ich bin Stefan Beuting, das wollte ich noch nachreichen. Wenn der Tag 24 Stunden hat und ich gerne 7 davon schlafe, dann bleiben noch 17. Wenn mir nun einer erzählt, bei uns ist das üblich, in meiner Branche 16 Stunden zu arbeiten, dann würde ich sagen, das ist mir zu viel. Caro, die hat so einen Job. Sie kocht in einem der besten Restaurants Frankreichs, dem Petit Nice in Marseille. Kleinkariert, die Stunden zu zählen, wenn man seinen Traum leben darf, oder? Julia Möckel erzählt uns die Geschichte von Caro, wie sie ihr altes Leben als Vikarin in Stuttgart beendet und nach Marseille geht, um leckersten Fisch zuzubereiten. Und über den perfekten Moment, in dem ihr auf einmal alles klar wird.
Ich habe das gesehen und ich habe gedacht, ja, das ist es, das will ich machen.
Ein Moment, der alles verändert. Sowas gibt's nur im Film, dachte ich immer. Aber die 30-jährige Caroline Autenried hat ihn erlebt, diesen Moment.
Das fing eigentlich damit an, dass ich da in dieses Hotel reinkam, ins Restaurant.
C'est le restaurant 3 étoiles de Marseille. Le Petit Nice brille au firmament de la cuisine gastronomique.
Ich habe zuerst ein Aperitif an der Bar genommen und habe so rausgeschaut aufs Meer.
Und dann kam eben dieser Chef um die Ecke, den ich damals in dem Film gesehen hatte. Und da habe ich gedacht, ja, ich glaube, das wird was. Das hat man auch dann richtig gespürt, so im Moment, dass jetzt passiert was.
Ach was, ein Moment. In Caros Geschichte wimmelt's nur so von Momenten, in denen sie gespürt hat, da geht was, da bewegt sich was. Momente, die ich in meinem Leben so noch nicht erlebt habe. Vielleicht bin ich deshalb auch so fasziniert von Caros Geschichte. Aber der Reihe nach. Los geht alles Anfang 2011. Da ist Caroline Autenried 26, hat vor kurzem ihr Theologiestudium in Tübingen abgeschlossen und macht gerade ihre Ausbildung zur Pfarrerin. Als junge Vikarin in einer evangelischen Gemeinde in Stuttgart.
Ich bin halt Pfarrerstochter und bin in dem Milieu aufgewachsen und ich kam dahin und ich habe mich so gefühlt, als ob ich den ganzen Tag zu Hause wäre.
Caros Eltern, ihr Opa, eine ihrer beiden Schwestern, alle Pfarrer von Beruf. Ein toller Beruf, findet Caro. Man gibt Religionsunterricht, tauft, vermählt, hält Gottesdienste. Total abwechslungsreich. Eigentlich.
Für mich war es alles dermaßen natürlich, dass ich bei meinem ersten Gottesdienst zum Beispiel überhaupt keinen Herzrasen hatte. Und meine Kollegen sind fast ausgeflippt,
im ersten Gottesdienst und haben Panikattacken gekriegt oder irgendwie sowas. Und ich hatte einfach nichts. Ich war vollkommen cool. Da habe ich schon gemerkt, das stimmt nicht. Das kann so nicht weitergehen. Kannst du nicht dein Leben jetzt so verbringen, immer in diesem Milieu, immer in diesem Biotop? Das geht nicht, ich will raus.
Mit diesem Grundgefühl sitzt Caro Anfang Januar 2011 abends zu Hause vorm Fernseher und bleibt an einer Doku hängen.
Après, quand on se remplace, hat der Dongle mouillé avec,
einer Doku über französische Sterneküche.
Die haben so ihre Betriebe vorgestellt und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, ja, das ist es. Das will ich machen.
Gekocht und gegessen hat Caro schon immer gern, aber woher kommt plötzlich die Entscheidung, das jetzt beruflich zu machen? Und warum in genau dieser Nacht?
Bis ins Letzte kann ich das nicht erklären. Das war einfach so. Das hat mich total fasziniert, was ich da gesehen habe. Das waren erstens also tolle Köche, die ganz interessante Betriebe hatten und auch ihre Region halt immer vorgestellt haben, so in Frankreich, ganz malerische Orte. Und ich bin eh ein Frankreich-Fan.
Ein Ort fasziniert Caro ganz besonders. Das 3-Sterne-Restaurant Le Petit Nice in Marseille.
Direkt einfach an der Küste, man kann von der Terrasse direkt ins Meer springen. Die Fischer legen direkt am Restaurant an und bringen da ihre Fische rein. Und es ist in Marseille und Marseille fand ich schon immer eine total faszinierende Stadt. Und dann war ich einfach total so entflammt und habe gedacht, jawohl, das wär's.
Da ist er zum ersten Mal. Der Moment, in dem Caro spürt, da geht was. Und es ist auch der erste Moment in dieser Geschichte, an dem ich spüre, wie verschieden wir sind, Caro und ich. Nie im Leben würde ich in einer Nacht alles über den Haufen schmeißen. Caro schon. Als die Doku zu Ende ist, bleibt sie noch wach und recherchiert im Internet zu ihrer neuen Faszination, Kochen. Dabei stößt sie auf Vincent Klink, den Sternekoch vom Stuttgarter Restaurant Wielandshöhe.
Ich wusste eigentlich nicht viel darüber und bin dann auf die Homepage und habe da also so ein bisschen rumgestöbert und manches gelesen und fand es total gut, was er so geschrieben hat und habe gedacht, Mensch, das ist mir sympathisch und ich frage den mal, was er davon hält, eine Ausbildung als Köchin in Frankreich zu machen. Und da habe ich ihm eine E-Mail geschrieben in der Nacht, das war vielleicht um 3 nachts.
Dann habe ich gesagt, als Deutsche in Frankreich eine Lehre zu beginnen, das halte ich für die reine Hölle.
Vincent Klink antwortet sofort. Gleich am nächsten Morgen rät der Sternekoch Caro davon ab, direkt nach Frankreich zu gehen.
Der Chauvinismus dort ist groß und wir Deutschen in französischen Küche Augen sind mir allenfalls geeignet, Sauerkraut zu kochen. Also da sind die Vorurteile riesig. Und ich habe sofort erkannt, dass die nicht blöd ist. Ich habe gesagt, aber wie wär's denn hier? Bei uns ist doch auch nicht schlecht. Und so ging's los.
Vincent Klink fördert in seiner Küche ganz bewusst Quereinsteiger aus anderen Berufen. Die sind zwar älter, wissen aber, was sie wollen, sagt der 65-Jährige. Und für ihn als Chef falle die Erziehungsarbeit weg. Vincent Klink nimmt nicht jeden. Aber Caro überzeugt ihn.
Jeden Tag Probe gearbeitet und das Wollen allein reicht nicht, sondern die manuelle Geschicklichkeit. Bei ihr kommt eine Fingerfertigkeit, Flinkheit, schneller Gang. Also ich sehe es ja einem an, wenn er ums Eck läuft, ob er geeignet ist. Weil man muss da auch ein bisschen sportliche Mentalität haben.
Oh ja. In der Küche von Vincent Klink ist es irre warm und eng. Egal, wo ich mich mit meinem Aufnahmegerät hinstelle, eigentlich bin ich immer im Weg. Entweder vom Ofen oder vor der Spüle. Ich fühle mich total fehl am Platz. Aber Caro passt hierhin. Diese große, schlanke Frau mit den muskulösen Oberarmen und den riesigen Händen. Schon als Caro diese Küche zum allerersten Mal betritt, ist er wieder da. Dieser Moment.
Als ich hier dann rein bin, da wusste ich auch, dass sich da was für mich bewegt und dass da was kommt. Ich fand es total krass. Also ich habe mich gefühlt wie ein Bienenstock, weil es einfach so ein kleiner Raum ist und so viele Leute, die total emsig arbeiten. Und ja, mich hat gleich total fasziniert.
Die 26-Jährige spürt sofort, das hier ist das Richtige. Nach dem Probearbeiten unterschreibt sie direkt ihren Ausbildungsvertrag. Im Sommer 2011 geht's offiziell los. Vorher muss sie aber noch ihrer Gemeinde Bescheid sagen.
Ich muss mich da auch dann öffentlich so praktisch im Gottesdienst halt verabschieden und sagen so, ja, ist heute mein letzter Gottesdienst. Das war auch witzig, weil es gab eigentlich überhaupt niemanden, der dafür kein Verständnis hatte.
Ganz viele haben mir dann erzählt, dass sie in ihrem Leben auch mal so einen Punkt hatten und dann entweder wirklich eine Wendung genommen haben oder halt das nicht gemacht haben und das bereut haben. Irgendwie ganz viele Leute konnten das verstehen.
Auch Karos Familie unterstützt ihre Entscheidung. Caro glaubt nach wie vor an Gott und auch die 5,5 Jahre Theologiestudium bereut sie kein bisschen. Aber Pfarrerin, das war ja einfach zu wenig Action.
Viel zu wenig.
In der Küche von Vincent Klink gibt's Action.
Ich muss bestimmt 5-mal ins Krankenhaus, weil ich mich irgendwie geschnitten hatte. Das ist eine Brandwunde von heißem Fett. Das hat gespritzt und ist an meinem Arm. Das sind 80 Gäste und die bestellen, was sie wollen und du musst es liefern und egal wie. Ob man in der Nacht vorher schlecht geschlafen hat oder ob man gerade irgendwie komplett durcheinander ist oder überfordert, es muss einfach raus.
Caro arbeitet von circa 8:30 bis 3 Uhr nachmittags und dann wieder von 5:30 bis 10:30, 11 Uhr abends. Also gute 12 Stunden am Tag, von Dienstag bis Samstag.
Kann auch mal die Nerven verlieren und anfangen zu heulen oder so, weil es einfach wirklich stressig wird. Aber man hat halt auch, wenn es gut klappt und wenn man konzentriert ist und fokussiert ist, dann kann man sich halt auch eigentlich jeden Abend fühlen, als ob man einen sportlichen Wettkampf gewonnen hätte. Das ist auch unheimlich befriedigend, diese Arbeit.
Genau das, was Caro gesucht hat. Eine intensive Arbeit, die sie auch körperlich mitnimmt. Eine Arbeit im Team, bei der jeder seine Handgriffe perfekt timen und auf den anderen abstimmen muss und bei der es sofort auffällt, wenn einer mal nicht ganz bei der Sache ist. Eine Arbeit, die ganz anders ist als das, was Caro vorher gemacht hat.
Man kriegt direkt gesagt, so scheiße, was du machst, ja? Ich meine, wer sagt einem das in anderen Bereichen so direkt, ja? Aber dort ist es halt so, alles muss schnell gehen und man muss die Dinge direkt ansprechen, sonst funktioniert es gar nicht, ja. Ich habe es eben als Klarheit empfunden und das ist ja was Schönes.
Caro fühlt sich wohl in ihrem Lehrbetrieb in Stuttgart. Und trotzdem, in Gedanken ist sie während ihrer 3-jährigen Lehre oft in Marseille. In dem 3-Sterne-Restaurant direkt am Meer, das sie in der Doku gesehen hat. Damals, in dieser Nacht vorm Fernseher.
Ich war immer wieder so auf der Homepage und habe so gedacht, schön dort. Ich hatte mal irgendwie 2 Wochen Urlaub und da habe ich gedacht, ach, vielleicht könnte ich mal nach Marseille und da ein Praktikum machen in der Zeit. Aber die haben mir nie geantwortet. Und dann im letzten Jahr musste ich dann halt mal überlegen, was ich jetzt nach der Lehre machen will. Und habe dann auch eine Bewerbung hingeschickt. Aber kam wieder nichts.
Okay, die wollen dich anscheinend nicht. Suchst du dir was anderes? Das hätte ich jetzt gesagt. Caro denkt sich, ich muss das jetzt ganz genau wissen. Nimmt sich 4 Tage frei und fährt im Frühjahr 2014 nach Marseille.
Und ich hatte dort als so eine private Unterkunft gebucht bei einem total netten Ehepaar. Da kam ich an bei denen und habe ihnen so erzählt, dass ich halt aus Deutschland bin und Köchin und dass mein Traum wäre, dort zu arbeiten. Und die haben mich halt sofort, die haben mich angeschaut. Ich habe gewusst, die denken, ich bin irre.
Im Le Petit Nice als Köchin? Ganz schwierig, sagen Caros Gastgeber. Es sei ja schließlich ein 3-Sterne-Haus und der Chef dort arbeite nur mit ganz bestimmten Gastronomiefachschulen zusammen. Da könne man nicht einfach so ankommen und wollen. Als Caro das hört, ist es Donnerstag. Für Freitagabend hat sie sich im Restaurant ihrer Träume einen Tisch reserviert.
Ich habe zuerst ein Aperitif an der Bar genommen und habe so rausgeschaut aufs Meer. Und da kam dann auch so der Chef ums Eck, dann wusste ich, dass er im Haus ist und so. Und er hat so einen kleinen Mops, der mir hinterher rennt, das ist total witzig, ja. Der kam da so raus und hat sich so gezeigt und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich am richtigen Ort, das ist total super hier.
Da ist es wieder, dieses Da-geht-was-Gefühl. Aber Caro isst erstmal. Wolfsbarsch in einem Sud aus Tomate, Basilikum und Zitrone. Glasig gegart und mit schwarzen Trüffeln obendrauf. Sie isst ein ganzes Menü. Allein. Stundenlang.
Und dann war es vielleicht 11:30, 12 und dann war ich fertig und da habe ich gedacht, okay, und jetzt mach irgendwas, jetzt muss irgendwas passieren.
Zuerst spricht Caro den Kellner an. Der sagt ihr, dass der Chef noch im Haus ist. Und dann geht alles ganz schnell. Auf einmal steht er da, der Chef mit seinem Mops. Und Caro sagt, dass sie gerne einen Tag in seiner Küche Probe arbeiten würde.
Und dann hat er gesagt, ja, das können sie schon machen. müssen sie aber nicht, sie können auch einfach nur ihre Bewerbung abgeben. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin nur noch morgen da und ich will es unbedingt. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann kommen sie morgen um 8. Dann bin ich am nächsten Tag um 8 dahin. Und das war ziemlich hart, also ich habe echt zwischendurch gedacht, Mann, was mache ich hier eigentlich?
Caro versteht zwar, was die Köche in Marseille von ihr wollen, weil sie gut Französisch kann, aber die Küche ist komplett anders organisiert als ihre Lehrküche in Stuttgart. Und dann soll sie auch noch Gräten ziehen.
Dort sind die Fische halt dermaßen frisch, weil die Fischer bringen die direkt, also zu denen in die Küche rein. Und da lassen sich die Gräten halt viel schwerer rausziehen. Und der Portionier, der hat die halt rausgezogen, zack, 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 einen nach dem anderen. Und jetzt machst du mal. Und ich war so, nein, ich brauche für eine 5 Minuten und dann ist sie auch noch nicht so richtig draußen. Also das war so ein Punkt, da habe ich gedacht, okay, es wäre besser, wenn ich jetzt einfach gehe und sage, sorry, ich habe mich geirrt.
Aber Caro zieht durch, bis 3 Uhr nachts, wie das in einem französischen Sternerestaurant eben so ist. Sehr viel Arbeit für oft verhältnismäßig wenig Geld. Dann spricht Caro mit dem Küchenchef. Sie sagt ihm, dass sie sich schwer getan hat, dass die Art zu kochen hier ganz anders ist als zu Hause. Ach was, sagt der Küchenchef, das kannst du alles lernen.
Er hat einfach so zu mir gesagt, ja, wann willst du anfangen? Und dann hat er gleich so einen kleinen Kalender rausgezogen und hat da rumgeflattert. Und dann habe ich gesagt, da und da. Und dann hat er gleich, ja, okay, eingetragen.
Die beiden machen aus, dass Caro Ende Juli 2014 noch ihre Kochlehre abschließt und dann ab Anfang August direkt als Jungköchin im Le Petit Nice anfängt, einem der besten Fischlokale der Welt.
Und dann bin ich aber am nächsten Tag zurückgefahren und als ich wieder da war das so, dass ich irgendwie selber Zweifel bekommen habe, ob das jetzt wirklich passiert war. Jedes Mal, wenn ich es erzählt habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie ein bisschen abgefahren. Stimmt's auch wirklich? Deshalb habe ich dann hingeschrieben und habe gesagt, ich brauche unbedingt einen Vertrag. Also ich soll mir den schicken. Und als ich dann den Vertrag hatte, da war es dann, war ich irgendwie beruhigt und da wusste ich dann, okay, das ist wahr und es wird wahr.
Und jetzt ist es wahr. Jetzt arbeitet Caroline Autenried seit ein paar Tagen tatsächlich im Le Petit Nice. Dem Ort, den sie vor 3,5 Jahren nachts im Fernsehen gesehen hat und für den sie ihr komplettes Leben über den Haufen geschmissen hat. Weil sie wusste, da geht was.
Caro, die ihrem Gefühl für den perfekten Moment einfach getraut hat und es durchgezogen hat. D-Radio Wissen 100, die Sendung über den perfekten Moment. Besser geht's nicht.
D-Radio Wissen 100.
Margot ist ein kleines 2-jähriges Mädchen. Margot lebt in Frankreich. Ihr Patenonkel heißt Christian Rex. Christian kennt Margots Eltern gut und auch die Geschichte, wie sich die beiden gefunden haben. Auch wenn sich das gleich so anhört, ich sag's direkt, nein, wir haben die Geschichte nicht abgekupfert aus der Romanreihe Julia Wege zum Glück. So etwas passiert, wenn 2 Menschen das rechtzeitig checken, dass er da ist, der perfekte Moment.
Chin chin.
A votre santé.
Weizen und Rosmarin.
Die beste Mischung.
Wodka.
Ein südfranzösisches Dorf am Atlantik im Sommer. Marjos und Mauis kleines, charmantes Haus. Wir sitzen im Garten. Marjos Eltern sind da. Ferry, der Trauzeuge, der gerade Urlaub macht. Margot, die 2-jährige Tochter. Und ich, der Patenonkel. Auf dem Grill röstet ein Entrecôte. Es gibt französischen Rotwein und Bier aus Bayern, aus Mauis Heimat. Es ist ein Abend so perfekt wie Marjos und Mauis Liebesgeschichte. Maui ist 33, Marjo 32. Sie haben sich vor 7 Jahren ganz in der Nähe in Osgor bei Biarritz getroffen. Aber erzählen wir ihre Geschichte von Anfang an. Ich nehme Maui und Marjo nacheinander mit in ihren alten Bulli, Töff Töff, der auch im Garten steht. Sie erzählen mir, wie ihre Leben vor ihrem Zusammentreffen ausgesehen haben.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen sehr, sehr lukrativen Job als Dolmetscher in Aussicht für einen ganz großen deutschen Konzern. Ich habe Portugiesisch studiert und Politikwissenschaften in Köln, habe lange Zeit in Brasilien auch verbracht, auch in Brasilien mit studiert. Ich habe so viele Freunde in Brasilien und auch wirklich, also mein Herz, das war wie ein Kompassnadel, die immer nach Brasilien und Südamerika gezeigt hat.
Marjo hat in derselben Gegend gewohnt wie heute, in einer WG und als Designerin bei einer großen Surffirma gearbeitet.
Ich war echt glücklich. Ich habe mich eigentlich wohl gefühlt. Ich hatte
viele Freunde, eine Arbeit, ein gutes Zuhause und ja, ich war glücklich und ich habe eigentlich nichts noch dazu gewollt oder gesucht. Also ich war auch dann zufrieden.
Glücklich?
Ich wollte sagen, dass ich einen Mann in mein Leben hatte und das war,
okay,
das so. Hat mir gefallen, so, also allein zu sein.
Ich wollte wirklich, also ich habe Portugiesisch studiert, um in der lusophonen Welt mal zu leben und zu arbeiten. Und mein ganzer Freundeskreis auch von der Uni, das sind alles Leute, die Portugiesisch sprechen, die da sehr intensive Freundschaften führen. Und meine ganzen Schallplatten sind João Gilberto oder Caetano Veloso, also richtig Marisa, ganz klassische brasilianische Musik. Und das hat damals auch echt wirklich dominiert.
Maui, der damals und heute ein ganz wichtiger Freund für mich war und ist, nimmt mich mit ins Haus zu seiner geliebten Plattensammlung.
Okay, das ist so richtig Studizeit. Ein heißer Fetzen, Bebeto, Cheio de Razão. Das ist so, ich habe die Plattenläden leer gekauft in Brasilien. Und Bebeto ist so eine von diesen Goldscheiben, wo so richtig saftige Tunes rauskommen. Ist auch noch, also wie gesagt, ich stehe auf Platte.
Bei der Musik habe ich sofort einen Flashback. Mit solchen Sounds sind Maui und ich im Herbst 2007 mit unseren Bullis Richtung französisches Baskenland gefahren, zum Surfen.
Ja, das sind die alten Tunes. Ich höre die immer noch gern.
Wenn ich irgendwas über Maui vor seiner Zeit mit Marjo sagen sollte, würde ich sagen, er war ein Vagabund. Jemand, für den die Welt nicht groß genug sein konnte und der neugierig alles in sich aufgesaugt hat. Sein Leben sollte sich während der Reise nach Frankreich vollkommen verändern. Zu dem Zeitpunkt war Maui seit ein paar Monaten von einer Brasilianerin getrennt und von Frauen wollte er eigentlich überhaupt nichts mehr wissen.
Da war einfach gar keine Energie mehr da. Und dementsprechend war ja echt so ein totalen toten Punkt, was Frauen angeht. Irgendwie so, das war so, okay, jetzt schon wieder alles an Herzensenergie irgendwo verfeuert. Und dann war da gar keine Herzensenergie mehr da oder sowas. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also wirklich überhaupt nicht. Normalerweise war bei mir immer so, da hat im Hinterkopf immer so gelobert, vielleicht lernt man ja eine nette Frau kennen. Aber in dem Augenblick war es wirklich überhaupt nicht so. Das war mir scheißegal, komplett. Also das finde ich das Unglaublichste an der ganzen Geschichte, dass es wirklich so ist, wenn du am wenigsten damit rechnest, dann passiert's.
Wir waren schon ein paar Wochen in Südfrankreich. Ich musste für eine Woche zurück nach Deutschland. Maui blieb. Es war Ende September. In Osgoor war wie jedes Jahr die Weltmeisterschaft im Surfen. Zwei Kumpels von Maui wollten dort abends feiern gehen. Maui hatte überhaupt keine Lust, hat sich aber überreden lassen. Er wollte nichts trinken und hat deshalb angeboten, das Auto zu fahren.
Die Jungs hatten dann ziemlich gut einen am Kahn. Und dann waren wir lange auf dem Parkplatz, weil da ja viel los ist mit den ganzen Bussen, die da parken, die ganzen Leute, die da auch übernachten und so, wegen dem Surf World Cup. Und irgendwann wollten sie dann an der La Centrale in Hossegor in eine Bar gehen. Und da war eine ewig lange Schlange und auf Schlangen stehe ich ja überhaupt nicht. Aber irgendwie waren wir recht easy drin.
Das war ein Abend, wo ich nicht wirklich rausgehen wollte. Und eine Freundin von mir, die wollte unbedingt Party machen und sie hat mir gedrückt und sie hat mir Champagne gegeben und alles, damit ich in eine gute, bessere Laune war, um rauszugehen. Und dann nach dem Apero sind wir in der Dicks Sandbar gegangen. Und das war so voll, also richtig viel Leute. Und da haben wir noch ein paar Freundinnen getroffen, spontan. Und dann habe ich Maui gesehen.
Da stand sie. Da stand sie dann auf einmal.
mit ein paar Freundinnen. Und dann habe ich meinen Blick da überhaupt nicht mehr wegbekommen. Und das war, ja, das war wirklich ein Moment. Und ich wusste in dem Moment, dass es ein Moment war. Und dann hatte ich so noch nicht mal das geringste Problem damit, mich zusammenzureißen und direkt auf sie zuzugehen und ein Gespräch anzufangen.
Also wir waren nicht weit voneinander, vielleicht 3 Meter weit voneinander die ganze Zeit, bis er dann der Move gemacht hat.
Dann ist Maui zu dir gekommen?
Ja.
Was ist passiert?
Und dann hat er mir gefragt, ob ich Engländer bin.
Und dann hatte ich sie das auch gefragt und sie so, nee. Und normalerweise, wenn du so vergeigst am Anfang, eigentlich tut man ja dann den Rückzug fahren, in wen? Rückzug. Das hast du so vergeigt. Aber nee.
Ich dachte, der ist so jung, das geht gar nicht. Und dann, ich habe ihn gefragt, was er macht. Und er hat gesagt, ich studiere. Und ich bin, da war 27, glaube ich. Und das habe ich erstmal nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, okay, also meine Freundin wollte in eine andere Bar gehen und ich habe ihm gesagt, jetzt gehen wir weg in eine andere Bar. Und ich wusste irgendwie, dass wir uns wieder treffen würden.
Und dann hatten die nur gemeint, wir gehen nachher in eine andere Bar, die heißt... Und die hat ihn natürlich nicht verstanden. Das ist echt super.
Aber hattet ihr euch dann für diese andere Bar verabredet?
Nee. Also es war schon dann wieder ein Zufall, dass natürlich genau in der Bar, wo wir gingen dann eben in Seaside, so heißt die Bar, da habe ich sie wieder getroffen und dann natürlich gleich wieder. Der Magnet war auf sie gestellt und ich hatte an dem Abend ja nichts getrunken und irgendwie, ich kann mich noch so daran erinnern, eine alte Arbeitskollegin hatte mir mal gesagt, die hat in Frankreich studiert, dass die Französinnen denken, die deutschen Männer wären viel zu langweilig. Die labern immer nur und machen nichts. In diesem Augenblick kam mir das in den Gedanken und dann habe ich sie einfach abgeknutscht.
Wenn wir uns geküsst.
Am selben Abend habt ihr euch geküsst?
Ja.
Das ging aber dann doch recht schnell mit dem ersten Kuss, oder?
Ja.
Hat er dich geküsst oder du ihn?
Er schon, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau.
Also Maui war eigentlich der die Initiative übernommen hatte.
Ja.
Und wie war der erste Kuss?
Ja, super.
Und was war der entscheidendere Moment? Als du sie gesehen hast oder als ihr euch das erste Mal geküsst habt?
Nee, schon wie ich sie gesehen habe. Mir war das klar.
Das was war dir klar in dem Moment? Also, dass du die Frau deines Lebens gefunden hast, oder?
Dass das außerirdisch ist. Kann ich sagen, außerirdische Liebe, weil Liebe ist ja nichts, was so einfach nur vom Himmel fällt. Aber das war einfach wirklich ein Moment außerhalb von Raum und Zeit. Also, und das wusste ich in dem Augenblick auch.
Eigentlich, wenn ich jetzt, wenn ich dran denke oder so, jetzt denke ich mir, dass bevor dass er zu mir kommt, das war das wichtigste Moment, wo wir...
Der Blickkontakt.
Das ist, genau, das ist so wie der Einzige wäre im Bar. Und also da, das war...
Die Bar war leer, obwohl sie voll war.
Ja, so ein bisschen. Also da war wirklich was Besonderes, wo ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass wir etwas miteinander zu tun haben.
Als ich wieder in Frankreich ankam, nach einer Woche in Deutschland, waren Maui und sein Bulli weg vom Campingplatz. Er war schon zu Marjo in ihre WG gezogen. Wir haben uns noch zweimal gesehen und dann sind die beiden mit dem Bulli ans Mittelmeer in den Liebesurlaub gefahren.
Das war
traumhaft. Keine Ahnung, also ich habe nicht so viele Wörter, aber das war perfekt. Wir haben uns einfach total verstanden. Ich habe ein ganz neues Welt auch entdeckt. Er hat also seine Welt und wie er das Welt sieht und wer er das Welt auch schön machen kann, der ist so gut dafür, immer, keine Ahnung, gute Musik zu spielen und ganz einfache Sachen so schön zu machen.
Ich suche jetzt gerade. Also wir hatten das damals alles auf CD. Das gibt's ja heute gar nicht mehr.
Aus welcher Phase ist das dann, was ihr
das ist? Das ist Early, monumentale, kosmische Knotenpunktmusik. Here you go.
Als diese ersten Flitterwochen vorbei waren, kam Maui in den kalten deutschen Herbst nach Köln zurück mit der Nachricht, dass sich sein Leben verändert hat. Und Ferry, der Trauzeuge und anderer beste Freund von Maui und ich, konnten spüren, dass es so war. Es dauerte nur wenige Wochen. Marjo gab ihr Leben in Südfrankreich auf, lehnte ein Angebot für eine unbefristete Festanstellung ab und kam nach Köln. Sie zog bei Maui ein, fand einen Job als Designerin, lernte Deutsch und die Wohnung hing bald voll mit selbstgemachter, liebevoller Kunst.
Naja, das danach kommt ja eigentlich auch alles aus dem Bilderbuch, ne? Ihr wart ja nicht so lange in Köln und so, und Heirat. Irgendwie in Frankreich, auf dem Land, in der Normandie, Hochzeitsreise in Kalifornien.
Ja, das war toll.
Und danach gab es wieder ein paar Fragezeichen, glaube ich. Und dann habt ihr gedacht, wo gehen wir denn jetzt hin? Irgendwie seid ihr wieder hier nach Südfrankreich und habt bei Freunden gewohnt.
Ja.
Und Maui hat seine Diplomarbeit geschrieben.
Genau, er hat das hier fertig gemacht. Dann haben wir ein ganz kleines Wohnung gefunden, der gar nicht so toll war. Und das war mir dann wichtig, ein richtiges Zuhause zu haben.
Als Maui seinen Job dann hatte?
Genau. Auch. Dann haben wir ein Haus gesucht, ein Haus gekauft und ein Kind gemacht. Genau.
Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
Genau.
Mit Portugiesisch, Brasilien und Politik hat Maui heute nicht mehr viel zu tun. Er ist Teilhaber bei Sektor 9 Skateboards und importiert Bretter, hackt gerne Holz im Garten und genießt es, in der Mittagspause mit dem Surfboard in Frankreich in den Atlantik zu springen. Wenn er nach Hause kommt, ist er aber vor allem Familienmensch und genießt das Leben mit Marjo und seiner Tochter Margot.
Ich komme gerade ins Stocken, weil im Nachhinein, jetzt wo ich da so bei diesem Gespräch drüber nachdenke, dieser Cut zwischen vorher und nachher, der ist eigentlich schon extrem. Mittlerweile bin ich die totale Dad Kennedys Kalifornien-Sau geworden. Also so, weil ich natürlich auch mit vielen Amerikanern jetzt zusammenarbeite mit meinem neuen Job, aber ich liebe Kalifornien über alles und wirklich eine totale Fahnenwende. Und ja, das hängt alles zusammen mit auch mit diesem, also der Punkt, der Knotenpunkt war wirklich da bei diesem Trip. Da hat sich wirklich alles so wie sagt man, das ist zu viel eigentlich, um das in Worte zu beschreiben, aber da kam wirklich, dass das...
Ja, unser Leben haben sich wahrscheinlich nur ein einziges Mal getroffen und also das hat gereicht. Das war das richtige Moment für uns beide, glaube ich. Vielleicht genau deswegen, dass wir nichts erwartet haben und dass wir beide glücklich waren in dieser Zeit und dann haben wir das einfach kommen lassen, glaube ich.
Da ist das Alte zu einem Ende gekommen und das Neue hat wirklich seinen aufgenommen. Mit so einem Juche und mit so einer Energie dahinter. Dass bei uns war das echt so wirklich mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Das ist bestimmt die beste Metapher, die man dafür finden kann. Mir war echt wie, wenn jemand mit dem Hammer auf den Kopf haut und auf einmal ist einfach alles klar.
Aus unseren ersten zwei Stücken hier in der 100 habe ich schon was über perfekte Momente gelernt. Erstens, der perfekte Moment lässt sich nicht erzwingen. Er kommt einfach oder nicht. Und zweitens, wenn er da ist, dann musst du ihn auch erkennen. Wir hören gleich eine Geschichte von einem berühmten deutschen Schriftsteller, von Kurt Tucholsky, der das nicht hinbekommen hat. Tragisch. Und wir hören vorher noch von Zweien, die sich überhaupt nicht bewusst waren, dass sie durch ihren Kuss Geschichte schreiben werden. Perfekte Momente hier bei 100. Besser geht's nicht. Ich bin Stefan Beuting. Zufall. Das ist, wenn unwahrscheinliche Dinge geschehen. Wenn du deine Freundin küsst und die ganze Welt auf einmal zuschaut. Oder wenn ein Fotograf eine Szene fotografiert, die er gar nicht ganz genau erkennen kann und damit das wichtigste Bild seiner Karriere macht. In Vancouver passierte 2011 genau das. Alles begann mit einer Niederlage, damit, dass die Vancouver Canucks das Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga verloren. Und dann gab es Unruhen in der Stadt. Es gab einen Kuss und ein Foto. Und viele Leute würden sagen, ja, das ist einer, so ein perfekter Moment.
Scott findet, die Sache mit dem Foto ist vor allem eine einzigartige Story, an die er sich immer erinnern wird. Auch wenn das Foto, durch das Alex und er berühmt wurden, nichts in ihrem Leben verändert hat. Und Alex sagt, dass sie nicht weiß, wie sie die Geschichte dieses Fotos erzählen werden, wenn sie alt sind. Vielleicht wird sie dann sagen, es sei das einzige professionelle Foto, das je von den beiden gemacht wurde.
The only moment that any professional photographer has ever captured.
Natürlich gibt es noch viel mehr über dieses Bild zu sagen. Menschen auf der ganzen Welt sehen darin ein Symbol für die Kraft der Liebe.
Das hier?
Ich zum Beispiel habe das Bild von Alex und Scott aus der Zeitung ausgeschnitten und zeige es Leuten, die ich kenne.
Also wenn du dir dieses Bild anguckst, was siehst du?
Ich sehe einen Polizisten ganz vorne im Vordergrund, im Mittelgrund scharf. Zwei Menschen, die auf dem Boden liegen und anscheinend knutschen. Und die Frau hat sehr wenig an, irgendwie Hotpants oder so. Und hinten sieht es eigentlich aus wie Krieg.
Um die Geschichte dieses Bildes zu erzählen, muss man mit dem Gegenteil dessen anfangen, was es zeigt. Also mit Gewalt.
Not sure if that's tear gas that we see or smoke or ash from that one vehicle that's been set on fire.
15. Juni 2011. In Vancouver kommt es nach einem verlorenen Hockeyspiel zu schweren Ausschreitungen. Wütende, betrunkene Fans zünden Autos an, werfen Fenster ein und liefern sich Kämpfe mit der Polizei.
And you know, because we weren't there smashing windows or we were just trying to get out. He ended up getting, you know, run over by a bunch of cops.
Mittendrin Alex und ihr Freund Scott. Die beiden sind keine großen Hockey-Fans und sie sind auch nicht enttäuscht über den Ausgang des Spiels oder gewaltbereit oder sonderlich betrunken. Sie sind irgendwie da hineingeraten. Aber vermutlich werden sie immer mit den Vancouver Hockey Riots in Verbindung gebracht werden.
We are the couple who are in the photograph during the Vancouver Hockey Riots in 2011.
Auf dem Foto liegen Alex und Scott nachts auf einer hell erleuchteten Straße. Die Straße ist so gut wie leer. Vorn im Bild steht ein Polizist, der einen Schlagstock zu heben scheint. Im Hintergrund Polizisten mit Schutzschilden und Schlagstöcken. Irgendwo brennt etwas und der Nebel im Bild stammt vielleicht von Tränengas. Berühmt geworden ist das Bild, weil es zeigt, wie sich Scott über Alex beugt und sie küsst. Ein Bild der Liebe inmitten von Chaos und Gewalt. Über Nacht wurde dieser Kuss für Menschen auf der ganzen Welt zu einem Symbol. Die beiden wussten zunächst gar nicht, wie ihn geschah.
Basically, we woke up and a friend of mine texted me and said, "Is that you in the photo?" And I'm like, "What photo?"
The photo. We didn't know what she was talking about.
Erst am Morgen danach wurde ihnen klar, dass die Welt nun weiß, wie sie aussehen, wenn sie sich küssen.
So she tagged me in it on Facebook, and it was in amongst all the other photos from the riot. So I think that's what caught people's attention, because it was all just cars burning, windows being smashed, and then there was this couple kissing on the street. By the end of the day, we were getting calls from the media asking us about it.
Mehr als 200 Mal haben Alex und Scott ihre Geschichte erzählt. Wie sie das Hockeyspiel bei Freunden sahen und wie Scott, der als Australier in Vancouver immer eine Art Tourist war, nach der Niederlage der Vancouver Canucks raus auf die Straße wollte, einfach weil er neugierig war.
So we went out onto the street and after a while the cops showed up and they started closing off streets and setting off tear gas.
Die Polizei räumte die Straßen, setzte Tränengas ein und legte den Nahverkehr lahm. Drei Jahre danach erzählen sie nur noch selten vom 15. Juni 2011. Hin und wieder ruft ein Journalist wie ich an und stellt die Fragen, die jeder stellt. Vor allem, warum liegen die beiden inmitten von Chaos und Gewalt auf der Straße herum und küssen sich?
We got caught in that street where I don't know if you've seen the video footage of us getting knocked down as well. Riot police. Try to clear the street by charging everybody. Yeah, Alex sort of tripped and got knocked
yeah,
down.
I didn't
so
run fast enough.
Es gibt auf YouTube ein Video, das zeigt, wie Polizisten die Straße räumen und wie Alex und Scott von ihnen umgerannt und attackiert werden.
I tried to, you know, protect her, and that's when they were hitting us with the shields. After, you know, they realized
I'm
we weren't
screaming at them.
That we weren't, you know, being violent or anything towards them, so they kept moving on, and that's when we were left, and the photo was taken. We were on the ground for several minutes, so I think I kissed her several times because she was obviously very, very hysterical.
Im Grunde war der Kuss das Symbol der Liebe, das Bild, das um die Welt ging, also eher eine zärtliche Art, erste Hilfe zu leisten.
To me, it's not 100% clear how many times he kissed me or pat me on the shoulder or anything. I just eventually finally.
And this is the couple, Canadian Alexander Thomas and her Australian boyfriend Scott Jones.
Please give a warm round of applause to the Vancouver kissing couple.
Nachdem die Ausschreitungen vorbei waren, suchten die Bewohner Vancouvers und die Medien der Stadt nach etwas, das zeigte, hier wohnen nicht nur Chaoten, sondern auch Menschen wie Scott und Alex. The Riot Kissing Couple. Gibt man diesen Begriff bei Google ein, erhält man über 200.000 Ergebnisse. Als ich das Bild 2011 zum ersten Mal sah, dachte ich, es wäre in einer ganz anderen Situation entstanden. Im Nahen Osten, beim arabischen Frühling, bei den Demonstrationen in Israel oder in Spanien.
Was würdest du sagen, was siehst du, ohne die Bildunterschrift zu lesen?
Tatsächlich sieht jeder dieses Bild anders. Zumindest jeder, den ich frage.
Zunächst habe ich gedacht, dass es ein Liebespaar ist, was da liegt. Aber da der Soldat im Vordergrund ist, denke ich, dass der Mann von dem sogenannten Liebespaar die Frau vergewaltigt. Und der Soldat im Vordergrund guckt zu und wahrscheinlich auch die Soldaten und Leute im Hintergrund.
Henry Kiesow, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Heidelberg, sagt, sein erster Eindruck war dieser.
Die küssen sich, vollkommen weltvergessen, kriegen überhaupt nicht mit richtig, was um sie herum ist oder wollen das auch gar nicht mitbekommen. Und das sind natürlich Dinge, wo man ganz viele Geschichten dann dran knüpfen kann.
Keine Ahnung, was Scott und Alex dazu sagen würden, dass am anderen Ende der Welt in einer süddeutschen Unistadt ein Professor ihren Kuss analysiert.
Also wenn die jetzt auf einer grünen Wiese liegen würden, würde man das wahrscheinlich gar nicht lange angucken, weil man denken würde, ja, ist ja klar. Es gibt zum Beispiel eine Fotomontage, wo dieses Paar auf dem Mond liegt bei einem Astronauten. Und das bringt es natürlich vollends auf den Punkt. Also mitten in der Lebensunwirklichkeit leben hier zwei Menschen ihre emotionalen Liebesbeziehungen aus.
Vermutlich würde sie es gar nicht mehr wundern.
Warum wirken solche Bilder so unglaublich, dieses ikonische Moment, dass diese Bilder haben, dass die also wirklich zum Inbegriff von etwas werden? Und da kann sich dann zum Beispiel herausstellen, dass wir vielleicht deshalb so auf diese Fotos reagieren, weil sie uns an etwas erinnern, an ein Kunstwerk, wo wir etwas Ähnliches schon einmal gesehen haben.
Wir sehen also nur das, was wir schon aus einem anderen Zusammenhang kennen. Und das, so Kiesow, gilt auch für den Künstler selbst.
Am I talking to Richard Lamb?
Yes. How can I help you today?
In diesem Fall also für den Sportfotografen Richard Lamb. Eigentlich wollte Lamb über das Hockeyspiel der beiden Mannschaften berichten und dann begann er, die Ausschreitung zu fotografieren.
I was covering the game and then after covering, you know, shooting my and doing my responsibilities at the game, decided to help out on the coverage in the streets of this riot. Yeah, you know, one thing led to another as the night progressed and it just so happened on this scene.
Auch Richard Lamb hat schon oft davon erzählt, wie er das Foto von Alex und Scott gemacht hat.
I look back and you know the street that we're on is normally very busy with cars. And the moment looked, you know, very surreal to me where I saw two people on the street and no one else.
Die ganze Szene war surreal. Brennende Autos, Polizisten in Kampfmontur und mittendrin ein Paar.
No cars, the police were further back and in front of me. Yeah, you know, it was a very quiet moment, you know, amongst all the chaos.
So ganz konnte Richard Lamb aber nicht erkennen, was er da eigentlich fotografierte.
And they're a bit far away to see that, you know, for me to see them actually kiss and happen really quickly. I just thought it was one person helping another after they've fallen from the police.
Es war ein Schnappschuss, zufällig und perfekt. Richard Lamb findet, normalerweise hat er nicht so viel Glück.
Would you describe yourself as a person who's always lucky, who always wins the lottery or things
no,
like that?
No, I would be far from that. You know, I sometimes coin the phrase, you know, it's good to be lucky and lucky to be good.
Sonst hat das Bild wenig in seinem Leben verändert. Klar, auf Partys ist das ein guter Einstieg ins Gespräch.
It's made it more of a interesting talking point, you know, at gatherings. Many people introduce me as the guy who took the picture, but life goes on. Everyone interprets it a different way. And I've got a lot of email from, you know, from strangers saying how it's affected them and how it's touched them. And, you know, usually it's all in different ways.
Henry Kiesow findet, die Art, wie wir ein Foto deuten, sagt mehr über uns aus, als über die Leute, die darauf abgebildet sind.
Sehen ist kein passiver Vorgang, wie wir immer glauben. Das ist alles Konstruktion, was wir wahrnehmen. Aber in solchen Momenten sieht man das ganz besonders. Da wird es einem richtig fast greifbar, dass man plötzlich merkt, man sieht ein Bild in einer ganz bestimmten Art und Weise, weil es ganz bestimmte Dinge in uns aufruft. Und das zeigt noch einmal sehr schön, wie sehr Sehen eigentlich ein kulturell kodierter Prozess ist.
Was ist das für ein Bild? Was zeigt das? Vielleicht ist es auch ganz egal, was tatsächlich auf einem Bild gezeigt wird. Wir sehen doch nur, was wir sehen wollen.
Die Szene ist auch merkwürdig hell erleuchtet, wie wenn eine Demonstration stattfindet. Und das Paar sozusagen, ja, dem Paar wird Raum gegeben. Also wie wenn die Demonstrierenden gegen dieses Paar wären und von der Polizei abgehalten werden.
Scott und Alex sind kurz nach den Riots in Vancouver nach Australien gezogen. Nicht wegen des Bildes, sie wollten ohnehin umziehen. Sie arbeitet als Ingenieurin für ein Wasserunternehmen, er in einer Bar. Anders als andere Internetberühmtheiten wirken die beiden nicht abgehoben oder aufgedreht oder arrogant. Eigentlich hat der ganze Trubel um das Foto wenig für sie verändert. Nur ein paar Mal im Jahr stellt ihnen jemand komische Fragen.
So are you a symbol somehow?
Are we what?
A symbol is symbolic.
Oh, we're symbols.
I don't know about us. Maybe yeah. The picture is clearly a symbol for people of different things. They can make it the symbol that they want to make it.
Das Bild, das Richard Lamb von Alex und Scott gemacht hat, das Foto, das um die Welt ging, es hängt bei ihnen im Schlafzimmer. Ein guter Ort für ein Kussbild, fast schon ein Symbol. Aber vielleicht war an der Wand im Schlafzimmer gerade noch Platz für ein Foto.
D-Radio Wissen 100, Daniel Stender über das Riot Kissing Couple. D-Radio Wissen 100, der perfekte Moment. Wir haben euch gefragt, ob ihr perfekte Momente hattet oder was für euch der perfekte Moment sein könnte. Auf Facebook, Lena, was haben die Leute geschrieben?
Sehr unterschiedliche perfekte Momente sind das, die vielleicht auch schon so klar machen, dass man das ganz anders sieht und auch ganz anders aus dem Leben rausfischt, diese perfekten Momente. Also es gibt eine sehr philosophische Einordnung von Ernst Nötiger, der schreibt ein französisches Zitat, was ich jetzt nicht vorlesen werde, sondern übersetze.
Danke.
Es gibt nichts in der Welt, was kein entscheidender Moment ist. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist ein Zitat, was auch von Fotojournalisten sehr oft zitiert wurde, stammt aber eigentlich aus, egal, also es ist ein älteres Zitat. Es geht darum, dass alles im Leben, jeder Moment ein perfekter Moment ist und jeder perfekte Moment dieser perfekten Momente entscheidend ist.
Würde Henri Cartier-Bresson vielleicht widersprechen, ne, der sich ja immer auf die Lauer gelegt hat und immer lange Zeit gewartet hat, bis er so einen perfekten Moment findet.
Aber das Zitat ist zum Einstieg seines Buches genommen. Dadurch ist es dann, ja. Also er hat gesagt, alles ist entscheidend. Das macht sozusagen diese Sendung, die wir gerade machen, obsolet. Deshalb glaube ich natürlich sofort.
Wir hören jetzt auf.
Dass eine Sache, die fand ich sehr, sehr schön und einleuchtend von Sophia Intolerantia. Wenn man ein Konzert besucht und die Band dann das persönliche Lieblingslied anstimmt. Wobei, ich habe das mal erlebt, ich war bei einem Massive Attack-Konzert und habe auf einen Song gewartet und dann kam es und es war total enttäuschend. Das kann auch passieren, wenn es auf Ansage ist.
Ja, und manchmal denkt die Band ja, sie tut dir einen Gefallen, wenn sie extrem improvisiert oder so ein extremes Extended-Ding macht und dann denkst du, hey, ich will einfach nur die Albumversion, gib mir bitte mein gutes Gefühl. Ja, ich denke auch. Oder wenn du dann bis zur Zugabe wartest und dann kommt es da drin, das ist ja auch sehr erwartbar.
Genau, das Erwartbare. Wenn es nicht erwartbar ist, das ist, glaube ich, besonders schön. Also bei mir ist das so. Natürlich ein ganz toller, perfekter Moment. Hans-Jörg Grafen schreibt ihn, als meine Tochter Leonore geboren wurde. Das ist natürlich ein sehr großer Moment und ein sehr perfekter Moment.
Ja.
Ich habe darüber nachgedacht, als wir so selber gesucht haben. Also ich habe das auch schon erlebt, aber ich würde das nicht so sagen. Ich würde sagen, der nächste Morgen, als sie mich angeguckt hat, war der perfekte Moment. Aber das Erwartbare...
Es gibt aber einen Punkt, der in dieser Geburtsgeschichte, finde ich, drinsteckt. Also perfekte Momente, perfekt zu was? Zu den nicht so perfekten Momenten. Also wenn ich ganz tief drinstecke, vielleicht auch in den Schulden oder in der Misere oder vielleicht wie eine Frau unter den Wehen, wirklich fiese Schmerzen. Und dann kommt diese Erlösung. Da kann man suchen. Also man kann da suchen, wo die Kontraste groß sind.
Ah, der perfekte Moment, der im Schmerzen plötzlich passiert.
Ja.
Plötzlich was ganz anderes. Ja, der Kontrast ist es.
Und vielleicht auch die kleinen und großen nochmal unterscheiden. Kleine perfekte Momente und große perfekte Momente.
Ja, und da kann es aber, finde ich, schon ein Song im Radio sein, den man nicht erwartet hat zum Beispiel.
Oder einer bei 100, die Radio Wissen. Erfahrungen vererben sich nicht. Jeder muss sie allein machen. Gesagt hat das der Journalist und Schriftsteller Kurt Tucholsky. Und von einer Erfahrung, die Kurt gemacht hat, handelt unsere nächste Geschichte. Vielleicht seine einschneidendste Lebenserfahrung. Es geht um die Liebe zu Mary Gerold. Kurt hat sie damals gesehen, war Feuer und Flamme, hat um sie geworben, sie erobert und dann hat ihm all seine Schlauheit auf einmal nichts mehr genutzt. Dann konnte er nur noch spät bereuen. Es ist zum Seufzen. Julia Rosch über eine Liebe, in der es einfach keinen perfekten Moment geben sollte.
Ich befinde mich augenblicklich im Felde, wie man zu sagen pflegt, und versehe meinen Dienst zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten.
Im November 1917 hängt Kurt Tucholsky in Lettland fest. Er ist in Auds stationiert, eine Kleinstadt so 100 Kilometer südwestlich von Riga. Seine Kameraden liegen in den Schützengräben, sie schießen und sterben für das Vaterland. Und Kurt, der kämpft mit Worten. Er hat sich mit dem Krieg arrangiert, leitet eine Bibliothek und schreibt ab und an Artikel für eine Feldzeitung. Der Krieg widert ihn eigentlich an. Jahre später wird er den Satz prägen, Soldaten sind Mörder. In Auds ist Kurt gerade mal 27 Jahre alt und er hat nur ein Ziel, irgendwie diesen Scheißkrieg hinter sich bringen. Dann sieht er sie, 19 Jahre alt, blond, sehr helle Augen, volle Lippen, ein bisschen Babyspeck im Gesicht. Und er weiß sofort, die will ich. Mary Gerold ist eine von 200 jungen lettischen Frauen, die das deutsche Heer unterstützen sollen. Kurt grüßt, zieht den Hut und sagt,
komm her.
Und sie schaut weg und schreibt in ihr Tagebuch.
Ich war baff und kümmerte mich nicht um ihn.
Bei einem zufälligen Treffen in der Bibliothek schiebt Kurt Mary einen kleinen Zettel zu.
Man ist begierig, die Stimme noch einmal länger und ausführlicher zu hören und bittet um Benachrichtigung, ob man sie heute Abend um 7 Uhr zu ein klein wenig Sekt erwarten darf. Mit einem schönen Gruß in ein paar lustige Augen.
Mary lässt das erste Date platzen. Zuerst will sie wissen, wer dieser Typ überhaupt ist. Sie erfährt, er heißt Kurt Tucholsky, ist Schriftsteller, Journalist, hat promoviert und vor 5 Jahren einen kleinen Bestseller veröffentlicht. Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, hieß der. Einen Tag nach dem verpatzten Date probiert Kurt es noch einmal.
Mein sehr verehrtes, gnädiges Fräulein, ich weiß sehr wohl, dass der kleine Zettel für geordnete Verhältnisse eine Unmöglichkeit war. Dass es nicht angeht, einer Dame zu winken, so wie der Großsultan seiner Favoritin das seidene Taschentuch zuwirft. Und so bitte ich Sie denn, mir heute Abend zu erlauben, Sie zu fragen, ob Sie dem festen, aber bösen Vorsatz, heute Abend ganz und gar solide zu sein, nicht für 20 Minuten untreu sein wollen. Der Bekannte, Unbekannte.
Es ist dunkel. Nebelschwaden ziehen durch Auds. Die Schützengräben und die Kanonenschüsse sind in Hörweite. Mary und Kurt gehen friedlich spazieren. Sie verstecken sich im Nebel. Mary meidet jede Berührung. Und Kurt kämpft ab sofort nur noch um sie.
Ich habe, soweit das in der Dunkelheit möglich war, erkannt, Temperament. Kein Blut in den Adern, sondern Gott sei Dank endlich einmal Champagner. Kribbelnde Nerven, Gefühl für Rhythmus. Sie tanzen gut. Und im Ganzen jemand, der nicht den üblichen Liebhaber verdient, der nach der ersten Nacht sagt, na mein Kleinchen, ich möchte gerne lernen, sie zu lieben.
Geht ganz schön aufs Ganze, der Kurt, denke ich mir. Wie reagiert Mary darauf? Sie bleibt kühl, aus Sicherheitsgründen. Und ist wahrscheinlich auch ein bisschen beeindruckt von diesem Mann, der so schön schreiben kann. Und Kurt schreibt weiter, Briefe, Notizen, Gedichte. In den Briefen erfindet er Kosenamen für Mary. Wenn er sie direkt anspricht, schreibt er, wie für einen Mann, statt du.
Lieber Mats, Onkel Rotbart, liebes Matzlein, du sitzt ganz brav in deinem Mätzchen, Malchen, Obermeli, lieber Dicker, du gutes Mondkalb, zentral Sonnenfingerchen.
Mary hat Angst, dass sie nicht die Einzige und vor allem nicht die Erste für ihn ist. Sie ahnt, der Kurt hält es nicht lange alleine aus. In Berlin hat er eine Verlobte, von Mary wünscht er sich,
dass zwischen ihnen der Schleier fällt. Man kann ihn immer wieder aufheben, also nicht auf der Straße zärtlich sein. Aber der Mensch kann dem anderen nicht im Zylinder nahe treten.
2 Monate nach den ersten schüchternen Blicken. Draußen ist es eiskalt, drinnen knistert der Kamin.
Und unsere Lippen fanden sich und unsere Herzen schlugen im gleichen Rhythmus.
Endlich ist er da, der perfekte Moment für die junge Liebe. Leidenschaft und Lust. Ach, ist das schön. Es folgen ein paar wunderschöne Monate in Lettland. Bis Kurt abkommandiert wird. Er verbringt die letzten Kriegsmonate in Rumänien. Dann geht er nach Berlin, arbeitet für Zeitungen. Er arbeitet viel, schläft wenig, verdient mal mehr und mal weniger Geld. Mary und er schreiben sich fast jede Woche. Er will sie nach Berlin holen, aber erst, wenn er genug Geld verdient. Seine Verlobung hat er gelöst. Dafür hat er in Berlin gerade Sex mit einer anderen Ex. Else Weil, eine Freundin aus Studienzeiten. Mary liebt er parallel und postalisch.
Er ist doch die einzige Frau, mit der man zusammenleben möchte. Ich küsse ihn. Ganz lange. Beinahe so lange, wie wir auseinander waren. Aber das geht nicht. Denn das war eine Ewigkeit. Und soll keine mehr sein. Sein Nungo. Was mich stört, das ist einfach, dass ich immer noch nicht sagen kann, komm her. Dass ich dir immer noch nicht das Heim bieten kann, in dem du dich wohlfühlst.
Mary ist vor den russischen Truppen nach Riga zu ihrer Mutter geflohen. Sie muss hungern und schlägt sich ein Jahr lang irgendwie durch.
Alles hatte eine Flinte, lief, erteilte Befehle und bereitete sich zum Straßenkampf vor. Da begriff ich zum ersten Mal, wie man es fertigbringen kann, in den Kampf zu ziehen und Menschen zu töten. Dass man alles Mitleid vergisst und über Leichen steigt, ohne zu schaudern.
Kurt zögert. Glaubt, er habe nicht genug Geld. Im Winter 1919 schließt Mary sich den abrückenden deutschen Truppen an und flieht in Richtung Westen. Zu Fuß, viele Kilometer am Tag. Und Kurt schreibt, endlich:
Ich meine, das geht nun nicht mehr. Komm her. Was Berlin angeht, die Verhältnisse haben sich etwas geklärt. Verhungern wirst du nicht.
Am 6. Januar 1920. Fast 2 Jahre nach dem letzten Kuss am Bahnhof in Autz und 3 Tage vor Kurts 30. Geburtstag kommt Mary mit dem Zug in Berlin an. In einem Hollywood-Film käme jetzt der Moment, wo der Geliebte am Bahnhof steht, mit Blumen in der Hand. Mann und Frau fallen sich in die Arme und der Rest spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Aber Kurt kommt nicht. Mary kämpft mit ihrem Koffer und nimmt ein Taxi. Dann steht sie vor seiner Tür. Sie wartet kurz, klingelt. Als er öffnet, stehen sich da 2 Fremde gegenüber. Kein Liebespaar. Kurt und sie schlafen in getrennten Räumen. Am nächsten Morgen bekommt sie zur Begrüßung eine Postkarte.
Guten Morgen, Mätzchen. K.
Mary mietet sich anderswo ein. Und Kurt schreibt Briefe. Liebe geht nur mit Distanz. Am 16. Februar 1920, 5 Wochen nach ihrer Ankunft, macht er Schluss.
Es ist, wie wenn eine Glaswand zwischen uns ist. Und ich kann sie nicht brechen. Ich sehe hier nun gar keinen Ausweg. Ich muss es und dich gehen lassen.
2 Jahre warten und dann das. Ich wäre jetzt gerne Marys Freundin. Ich würde sie in den Arm nehmen und ihr sagen, das wird schon wieder. Und dann würde ich mich mit ihr betrinken. Aber Mary hat niemanden in Berlin. Sie ist allein. Einen Tag nach der Trennung schreibt sie einen herzzerreißenden Brief an Kurt.
Ich halte es nicht mehr aus. Ich schäme mich nicht, es zu gestehen, dass ich so ein schwaches, hilfloses, zitterndes Wesen bin. Warum denke ich in jedem Atemzug nur an ihn?
Das Problem ist banal. Mary kann Kurt nicht geben, was er dringend braucht. Berührung, Zärtlichkeiten, Haut, Lust. Es fehlt einfach der Klebstoff, der frisch Verliebte zusammenhält.
Ich bin nicht zärtlich, hat er gesagt. Wenn er sehen könnte, wie hingebend und nur für ihn lebend ich in meinem Inneren bin, vielleicht hätte ich es auch äußerlich gelernt, wenn er etwas mehr Geduld mit mir gehabt hätte.
Marys Brief landet ungeöffnet in einer Schublade. Kurt liest ihn nicht mal mehr. Und keine 3 Monate nach der Trennung von Mary heiratet er seine Jugendliebe Else Weil. Mary erfährt davon aus der Zeitung.
Vielleicht hat er geheiratet, weil er die Leere nach unserem Auseinandergehen nicht ertragen hat. Ach, es gibt dafür so viele Gründe. Ob er glücklich ist?
Um Marys Frage zu beantworten, nein, Kurt ist nicht glücklich. Im Spätsommer begegnen sich die beiden zufällig auf der Straße. Und das ist wieder einer dieser Momente. Er ist fast so perfekt wie der erste Kuss.
Zum ersten Mal seit damals haben wir länger als 2 Minuten miteinander gesprochen. Und es ist noch da. Ich denke, es ist das Schlimmste passiert, was geschehen kann. Eine stecken gebliebene Liebe. Eine, die nicht zu Ende geliebt ist.
ob wir noch einmal zusammenkommen?
Kurt weiß wieder, was er will. Mary. Er schickt Blumen, Grüße, Ehe hin oder her. Er hat jetzt nur noch eine Sorge, dass Mary einen anderen findet.
In deinem Brief stand, ich fuhr mit einem Freund. Es ging mir ganz durch. Wahrscheinlich hatte es nicht die Bedeutung, die die deutsche Umgangssprache dem Wort beilegt. Wahrscheinlich hieß es nur Bekannter. Hieß es doch nur Bekannter. Es war mir scheußlich. Einen Freund? Einen, der liebt? Es ist nichts vorüber.
Kurt ist verheiratet. Er begehrt eine Frau, die er ein halbes Jahr zuvor verlassen hat, und er ist krankhaft eifersüchtig. Ich würde Mary raten, lass es. Der will immer nur das, was er gerade nicht haben kann. Sobald er dich hat, ist er schon wieder satt. Aber Mary würde das nicht hören wollen. Kurt verlässt seine Frau. Die beiden werden 3 Jahre nach der Hochzeit geschieden. Und Kurt hat einen neuen Job. Im April 1924 zieht er als Zeitungskorrespondent nach Paris. Ein Traumjob. Zum Abschied schenkt er Mary ein Türschild. Mats Tucholsky steht da drauf.
Ja, ich will.
Ja, ich will.
Mary und Kurt kennen sich seit 7 Jahren. Sie haben sich hunderte Briefe geschrieben. Und am 30. August 1924 endlich geheiratet. In einem Standesamt in Berlin. Mary will jetzt glücklich sein und endlich diese eine Liebe genießen, für die sie 7 Jahre lang gekämpft, gelitten und geheult hat. Sie zieht nach Paris zu Kurt und schnell wird klar, Mary und Kurt haben mal wieder den richtigen Zeitpunkt verpasst. Während sie sich nach Händchen halten, spazieren gehen und Sightseeing sehnt, sitzt Kurt am Schreibtisch und hat keine Zeit für seine Frau. Sie kümmert sich also um den Haushalt, checkt die Finanzen und Kurts Post. 1925 schreibt er 208 Texte. Mary verwaltet das Geld, das Kurt im großen Stil wieder ausgibt. Die Traumfrau und Brieffreundin wird Haushälterin. Kurt kann ohne sie nicht überleben und mit ihr nicht leben. Wenn er reist, was er häufig tut, ist er oft allein unterwegs. Mary bucht die Fahrkarten. Im Dezember 1926 verbringen Kurt und Mary ihre letzte Nacht im gemeinsamen Bett. Dann geht er nach Berlin. Er soll Chefredakteur der Weltbühne werden. Beziehungsstatus kompliziert. Kurt und Mary sind verheiratet, leben in unterschiedlichen Städten und sehen sich kaum. Kurt hat natürlich schnell eine Affäre in Berlin. Mit Lisa Matthias. Sie ist wie er Journalistin. Die beiden verreisen zusammen, haben Spaß miteinander. Fast 5 Jahre lang hält diese Beziehung. Lisa Matthias inspiriert ihn zu seinem größten Romanerfolg, Schloss Gripsholm. Mary erfährt erst Jahre später davon. Im November 1928 verlässt sie Paris.
Lieber Nungu, immer wieder setzt sich einer seit 11 Jahren in den Zug und fährt fort. Und immer wieder blutet es von Neuem. Ist sein Beuteltier, geht fort auf zitternden Beinen und hat Angst vor dem Leben und vor den fremden Menschen und vor dem Alleinsein. Es war zu groß und zu schön, als es anfing, um es hässlich enden zu lassen. Seine Meli.
Kurt und Mary sehen sich nie wieder. Er wird krank, bekommt eine chronische Nasen- und Stirnhöhlenentzündung. Im Januar 1930 geht er nach Schweden ins Exil. In Deutschland wird er als Volksverräter beschimpft. 1933 lassen sich Kurt und Mary scheiden. Sie heißt jetzt wieder Gerold. Den Namen Tucholsky kann sie unter den Nationalsozialisten nicht tragen. Im November 1935 schreibt Kurt einen letzten Brief an seine Ex-Frau. Er ist da schon schwer krank. Nach Deutschland kann er nicht mehr zurückkehren. Auf dem Umschlag notiert er:
Sollte er verheiratet oder ernsthaft gebunden sein, so bitte ich ihn, diesen Brief ungelesen zu vernichten. Liebe Maler, hat einen Goldklumpen in der Hand gehabt und sich nach einem Rechenpfennig gebückt. Hat nicht verstanden und hat Dummheiten gemacht. Hat zwar nicht verraten, aber betrogen und hat nicht verstanden. Ich weiß, was ich in ihm und an ihm beklage. Unser ungelebtes Leben. Wäre die Zeit normal, und ich auch, so hätten wir jetzt ein Kind von, sagen wir, 12 Jahren haben können. Und was mehr ist, die Gemeinsamkeit der Erinnerung. Wenn Liebe das ist, was einen ganz und gar umkehrt, was jede Faser verrückt, so kann man das hier und da empfinden. Wenn aber zur echten Liebe dazukommen muss, dass sie währt, dass sie immer wieder kommt, immer und immer wieder, dann hat nur einmal im Leben geliebt, ihn. Will ihn um Verzeihung bitten. Hat nicht verstanden. Wünscht ihm alles, alles Gute und soll verzeihen. Nungo.
Am 21. Dezember 1935 stirbt Kurt Tucholsky. Er hat eine Überdosis Schlafmittel genommen. Kurt hat Mary in seinem Testament zur Alleinerbin gemacht und mit seinem Abschiedsbrief hat er sie letztendlich verzaubert. Mary wird Kurt nie wieder loslassen. Sie bleibt seine Gefährtin. 1954 nimmt sie sogar seinen Nachnamen wieder an. Mary Tucholsky. Sie verwaltet nach dem Krieg Kurts Nachlass, publiziert seine Bücher. Über ihre Ehe und die Liebe zu dem Mann wird sie nie öffentlich sprechen. Als sie mit 89 Jahren stirbt, legt man ihr das Buch »Unser ungelebtes Leben« in den Sarg. Darin sind all die Briefe, die Kurt ihr je geschrieben hat. Auch der letzte.
Die Radio Wissen, der perfekte Moment. Es ging immer um Liebe in allen Geschichten und das vertiefen wir gleich. Eine Stunde davon mit Till Opitz, der ist jetzt bei mir im Studio.
So sieht's aus. Eine Stunde Sextipps. Für Frauen haben wir schon gehabt im Juni und heute Sex- und Liebestipps für Männer, unser
für
Thema.
Männer. Ich bin ein Mann. Kannst du mir einen geben?
Also das Knie einzusetzen.
Das Knie?
Ja, ist zärtlich, nicht schlecht. Aber. Zärtlich, sehr okay. Zärtlich. Das verrät zum Beispiel Flirtcoach Horst Wenzel. Was man genau mit diesem Knie machen sollte, das verrate ich jetzt aber noch nicht.
Da muss man mal reinhören. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Till Opitz, vielen lieben Dank. Und du hast auch noch eine weitere Geschichte für mich gerade gehabt?
Nina Deißler kommt auch. Die verrät, sie ist ja selber eine Frau und sie verrät mal, warum Frauen manchmal genau das Gegenteil von dem sagen, was sie eigentlich wollen.
Ich ahnte es. Besser geht's nicht. Vier Geschichten waren das heute rund um den perfekten Moment. Mit Julia Möckel, die uns von Caro erzählt hat. Mit Christian Rex und der französischen Liebe auf den ersten Blick. Mit Daniel Stender, der über das Kissing Riot Couple erzählt hat. Und Julia Roche über Kurt und Marys verhinderte Liebe. Danke an Lena Stärk und Wolfgang Schiller für die Redaktion, Uwe Bräunig für die Technik. Ich bin Stefan Beuting und wünsche euch noch viele perfekte Momente.
Die Radio Wissen 100.
So are you a symbol somehow?
Are we what?
A symbol is a symbol, symbolic.
Die Lehre, die ich aus der Geschichte von Alex und Scott ziehe, ist, dass man eigentlich nie weiß, wenn man sich gerade irgendwo auf der Straße küsst, dass man nie weiß, wohin dieses Bild irgendwie kommt. Es kann ja immer jemand da sein, der ihn fotografiert mit einem Smartphone oder mit einem normalen Telefon und vielleicht wird daraus dann irgendwann ein Symbol. Und also ich werde mich jetzt immer umgucken, wenn ich auf der Straße jemanden küsse.
Die Geschichte von Maui und Marjo, die perfekte Liebe, die sich in einem einzigen Moment in Südfrankreich entschieden hat, die ist tatsächlich so perfekt, wie sie klingt. Es ist aber auch nicht nur Mauis und Marjos Geschichte, sondern auch Ferris, Mauis und meine Geschichte. Denn wir drei sind so wirklich die besten Freunde, auch heute noch. Aber damals, bevor Marjo in unser Leben trat, haben wir alles zusammen gemacht und alles geteilt. Und es gab dann wirklich die große Veränderung, als Marjo nach Köln kam, dass wir drei ein bisschen nicht gesprengt waren, aber dass Marjo dazugekommen war. Und wir Maui sozusagen mit ihr teilen mussten. Ich muss mich an der Stelle auch nicht bei Ferry entschuldigen, aber ich muss sagen, danke. Er hat mir nämlich auch ein tolles Interview gegeben über die beiden. Und ich finde, er ist derjenige, der das, was aus dieser Beziehung rausgekommen ist oder was diese Beziehung ausmacht, am allerbesten beschreiben kann.
Man hat die beiden halt zusammen gesehen und hat sich gedacht, das ist das Perfekte eigentlich. Also so muss eine Beziehung sein. Das ist 100% Liebe eigentlich, das Essentielle. So wie wenn du alle Beziehungen dieser Welt zusammennimmst, sie auspresst und dann diese kleine Essenz, ätherisches Öl von Liebe, als kleines Fläschchen in der Hand hältst. Und so ungefähr war diese Beziehung, dieses kleine Fläschchen, das Perfekte.
Ich habe das gesehen und ich habe gedacht, ja, das ist es. Das will ich machen.
Caro arbeitet ja jetzt seit Dienstag in diesem Drei-Sterne-Restaurant an der Küste von Marseille. Und eigentlich hatten wir ausgemacht, dass wir nochmal kurz telefonieren, jetzt so die letzten Tage, wie es so ist. Und Caro hat dann über WhatsApp geschrieben und hat gesagt, du, ich weiß nicht, ob das klappt. Ich habe hier fast keine Pause und bin bis nach Mitternacht beschäftigt. Also sie arbeitet da anscheinend echt von 8 Uhr morgens bis Mitternacht ohne ja, längere feste Pause. Und ich gleich so gefragt, boah krass, du Arme, machst du denn weiter trotzdem? Und sie, na Logo.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.